Michel, du warst am Freitag wieder in dem NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart. Worum ging es denn am Freitag?
Ja, bevor es darum ging, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Der Freitag war ja der 2.10. ein besonderer Tag. Da hat es ja in Karlsruhe zur gleichen Zeit während des Untersuchungsausschusses die Beerdigung eines Nazi-Hammerskins gegeben, wo sich die gesamte Nazi-Struktur oder die freie Struktur die Ehre gegeben hat. Unter anderem war einer der Grabwagenschieber der Rechtsanwalt Stefan Hammer, Ex-Sänger der Neuen Werte. Und im Prinzip ist die Publikation, die die Autonome Antifa jetzt am Sonntag gemacht hat, über die Rolle von Roland Sokol, der ja zugleich auch als Inlandsgeheimdienst, also vom Landesamt Spitzel fungiert hat, mehr über Nazi-Strukturen im Lande Baden-Württemberg, was Teil des Untersuchungsauftrages des Untersuchungsausschusses ist, ans Licht gefördert, als der gesamte Untersuchungsausschuss in seiner gesamten Zeit bis jetzt ans Licht gefördert hat, auch zur Rolle namentlich des Inlandgeheimdienstes, also des Landesamtes für Verfassungsschutz, sind ja nur Bruchstücke ans Licht gekommen. Das meiste wird da ja in nicht öffentlicher Sitzung verhandelt. Am Freitag ging es dann parallel dazu im Prinzip um die Reautorisierung des Oberlandesgerichtes unter Anklage des Generalbundesanwaltes in Bezug auf die Ermordung von Michel Kiesewetter und des Mordversuches von Martin Arnold. Es wurden aufgeboten zwei medizinische Sachverständige. Der eine ist der 72-jährige Professor Wehner von der GRUS, also der seit geraumer Zeit mit seinen 72 Jahren
was
jetzt...
Was heißt GRUS?
Gesellschaft für Recht, Medizin und was weiß ich. Also der seit geraumer Zeit ja Gutachten für Todesfallbeurteilung und gerichtsmedizinische privat liquidiert und da noch ein gutes Ruhestandsgehalt dazu verdient. Professor Wehner hat nochmal verschiedene Aufträge bekommen gehabt im Rahmen der Soko Parkplatz in der Mordermittlung Kiesewetter bzw. Mordversuchsermittlung Martin Arnold und hat dort nochmal versucht nachzustellen, wie diese Schüsse dann gelaufen sind. Der Vortrag war in Bezug auf die Frage dieser beiden Schüsse von zwei Tätern in den Wagen und dass sie sich nicht zwangsläufig wechselseitig abschießen mussten und die Frage Rechts- oder Linkshänder, Mundlos ist Linkshändler, war in dieser Hinsicht relativ überzeugend. Also das heißt, da wurde nochmal an dem Auto demonstriert, wie sowas passieren kann und wie es mutmaßlich passiert ist. Also
wie
die Schüsse gefallen sind. Also wie Michel Kiesewetter von hinten und wie der ja riesiges Glück gehabt hat, dieser angesetzte Schütz von hinten. Also Kiesewetter außerhalb der Schmauchzonenphase, also über 60 Zentimeter hinaus und Martin Arnold in der Schmauchzonenphase, also praktisch, also wo noch immer Schmauchpartikel dann dran sind von der Waffe. Der hat ja riesiges Glück gehabt, weil da ist das vom Knochen umgeleitet worden und dann hinten in die Polsterung rein. Das Schuss auf Michel Kiesewetter ist ja glatt durchgegangen und dann hinten in das Trafohäuschen reingegangen. Deshalb lebt der Martin Arnold ja auch noch heute und ist auch, wenn auch eingeschränkt, im polizeilichen Vollzugsdienst tätig. Ja, also dieser Teil war eigentlich relativ überzeugend, muss man jetzt mal so sagen. Der andere medizinische Gutachter war derjenige, der auch vor dem OLG ausgesagt hat und der im Prinzip die herrschende schulmedizinische Auffassung vertritt. Er ist Psychiater und Neurologe und auch schon von der Staatsanwaltschaft recht frühzeitig beauftragt worden ist, um zu sagen, dass Martin Arnold praktisch keinerlei Erinnerung haben kann. Ein Hirntrauma eines Schusses verhindert so die vorherrschende Auffassung, die Abspeicherung von Ereignissen unmittelbar vor und unmittelbar nach den Schüssen im Kopf des Betroffenen. Mhm. So die These.
Weißt du denn, was Martin Arnold gesagt hat, was er für Erinnerungen
hat? Ja, Martin Arnold hat ja auch unter anderem ein Phantombild gemalt oder malen lassen. Martin Arnold hat ja sich erinnert, dass zwei Leute gekommen sind, einen im Hintergrund gesehen hat und einen an der Seite auch noch gesehen haben will, ohne ihn erkannt zu haben. Also das Phantombild bezieht sich auf denjenigen, der auf seiner Seite im Rückspiegel, den er gesehen haben will, im Rückspiegel dieses Phantombild. Irgendjemand hat das, glaube ich, auch noch identifiziert. Aber das lassen wir mal an dem Punkt beiseite. Der Streit ist im Prinzip ein wissenschaftlicher Streit dazu. Die Frage ist, es gibt eine vorherrschende Auffassung in der Medizin, das ist natürlich durch Forschung nicht belegbar, weil man am menschlichen Hirn nicht forscht, dass angeblich die Hirnrinde das nicht speichert. Nun musste der Gutachter selbst einschränken, das muss man dazu sagen, dass es sehr wohl Flashbacks geben kann. Das meinte, das ist sehr wohl möglich, sagte auch dieser Gutachter jetzt. Also Flashbacks auf das Geschehen bezogen. Und das ist in gewisser Weise natürlich ein total interessanter Vorgang, wenn man das vergleicht mit der angeblichen Hypnose, die ja vor Gerichten abgelehnt wird. Das ist ja gar keine Hypnose. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten. Es war ja gar keine Hypnose richtig, sondern es war ja nur das Versuch, in die Situation sich hinein zu bewegen über Gefühle, über Gerüche, über das, was hat man versucht.
Als Martin Arnold halt befragt wurde.
Ja, als er befragt wurde. Und gut, also insofern ist es dann sehr erstaunlich, dass zum Beispiel die Obleute der CDU und der SPD dann das als den schlagenden Beweis jetzt genommen haben, dass Martin Arnold sich an nichts mehr erinnern konnte und dass das nun wirklich ausgeschlossen ist und dass das Phantombild von daher auch Kokolores gewesen sein muss und so weiter. Also das waren dann erstaunliche Bewertungen, die dann im Anschluss dann von den Obleuten von CDU und SPD namentlich gemacht worden sind. Leicht abgesetzt davon war die Grünen, die FDP auch auf dieser Linie der CDU und der SPD in Bezug auf die Bewertung des Flashbacks von Martin Arnold zu den Geschehnissen rundherum. Ein weiterer Kriminalbeamter, es gab dann noch eine Gutachterin vom BKA, die DNA-Anhaftung namentlich an der Hose, die da im Versteck Zwickauer Straße gefunden worden sind. Da sind ja Blutspritzer gefunden. Dazu hatte schon vorher gesagt der Herr Professor Wehner von der Gruss GmbH, dass das möglicherweise auch Spritzanhaftungen sind, also nicht direkt von der Waffe, also Waffe aufgesetzt, Spritz weg und geht dann an die Hose ran, sondern möglicherweise auch runtergetropft viel Blut von der Türschwelle oder von der Autoschwelle, wo es reingeht, runtergetropft auf die Erde und hochgespritzt dann an die Hose. Dass das solche sein müssen. Die DNA-Analyse ist in dieser Hinsicht zu dieser Hose relativ eindeutig, die das BKA dort nach Aussagen der Gutachterin gemacht hat. Es sollen sich um Anhaftungen, es handelt sich offensichtlich um 1 zu 1 Billion Wahrscheinlichkeit um das Blut von Michael Kiesewetter an dieser Hose. Und es wurden in der Hose selbst dann auch noch, jetzt muss ich meine Erinnerung bemühen, ich glaube vom Mundlos oder von Böhner? Von einem der beiden Uwes auf jeden Fall mehrere Haare auch noch gefunden sein. Und wie gesagt, dies soll gefunden sein in der Zwickau, in der Frühlingsstraße. Wobei es bis jetzt immer noch nicht so ganz klar ist, war das jetzt im Brandschutz oder war das jetzt in diesen Restdingens des hochgesprengten Etage? Die hatten da ja offensichtlich so ein Zimmer, wo sie so bestimmte Trophäen möglicherweise gehabt haben oder bestimmte Sachen gebunkert hatten, die da gewesen sein sollen.
Ich habe noch eine Frage zu dem Phantombild.
Ja.
War das Phantombild, war das denn jemand anderes außerhalb des NSU-Trios?
Ja, klar.
Das war jemand anderes. Spannende.
Das ist das eigentlich Spannende daran. Also es geht ja immer noch, es ist eine Einzel-Zwei-Täter-Theorie, also Böhnhardt mundlos, oder aber gab es Helfershelfer? Das ist ja immer noch die spannende Frage, also die eigentlich unaufgeklärt ist, oder ist das ein Zufall gewesen? Weil es gibt ja diese Zeugenaussagen, wo ich letztes Mal drüber berichtet hatte, über das rote Händewaschen und sowas halt alles und in dem Wertwiesenpark, wo Leute weggelaufen sind und so. Das gibt ja immer noch diese Zusatz, die in sich einigermaßen auch des Geschehensablauf von 14.10 Uhr bis 14.30 Uhr dann relativ plausibel da ist in den verschiedenen Zeugenaussagen, dass es möglicherweise doch noch Helfer gegeben hat. Also für diese Frage ist dies natürlich durchaus interessant, nochmal also zu dem Punkt zurückzukommen. Gut, wo war ich jetzt gerade noch stehen geblieben?
Du warst bei den Blutspritzern an der Hose.
Ja, da gibt es natürlich sehr große Zweifel von vielen Leuten. Also die sagen, was haben die diese Hose so lange aufbewahrt? Warum ist die nicht gewaschen worden? Und so weiter. Natürlich kann man diese Zweifel. Und warum taucht sie dann ausgerechnet in dem Moment auf, nachdem Frau Zschäpe die Frühlingsstraße hochgesprengt hat und in Brand gesetzt hat? Ja, also warum taucht die denn dort im Brandschutz aus? Und warum sind denn da, auch das kam jetzt nochmal raus, von der Befragung eines LKA-Beamten, dass dort wohl zumindest in dieser ersten Woche, ich glaube 3 Ermittler insgesamt des LKA Baden-Württembergs auch dabei gewesen sind bei der Auswertung dieser Geschichten und 2 waren dabei bei der Auswertung des Wohnmobils mit dabei, das ja abgeschleppt worden ist und wo ja die Dienstwaffen angeblich drinne gefunden sind. Also da gibt's sicherlich einige logische Brüche. Warum sind die Dienstwaffen von Kiesewetter und Arnold just in dem Wohnmobil gefunden, das angemietet worden ist? ja, für diesen Bankraub. Und umgekehrt, die andere Trophäe, die Hose, warum wird die in der Zwickauer, also in Zwickau da in der Frühlingsstraße gefunden? Also wenn es da ein Trophäenzimmer gibt, kann man viel Fragezeichen hintersetzen zumindest, ja. Mhm. Und wenn man zugleich weiß, dann, dass dort auch Beamte gewesen sind in beiden Fällen in dieser ersten Woche, bevor das BKA dann ganz übernommen hat und dann sowieso das stromlinienförmig ausgerichtet hat. Wie ich ja schon in der letzten Woche berichtet hatte, anhand der Befragung, waren Sie dann mit Ihrem Wohnmobil in dem von Tino Brandt zwangsersteigerten Haus. Das hatten wir ja letzte Woche. Da weiß man, dass wenn das BKA ermittelt, dass es nicht unmittelbar sehr umfängliche Ermittlungen sind oder sehr, wenn die These feststellt und die Schuldthese feststeht, dass es dann sehr, sehr stringent auch auf dieses Ziel hin operiert wird, nicht? Also, und eine weitere Spur nicht so richtig voll ausermittelt worden sind.
Wie geht's denn weiter mit dem NSU? Untersuchungsausschuss, was kommt als nächstes?
Ja, als nächstes wird wohl noch der Nachtclub kommen, es wird wohl doch noch der Schmidt kommen und es wird weiter in diesen Befragungen gehen, Michel Kiesewetter, Tötung in Heilbronn, weitere Zeugenbefragungen dazu, zu diesem Komplex. Fakt schien jetzt aber so zu sein, dass da im Prinzip sie ihren Frieden so gemacht haben. Also was neu ist, ist jetzt praktisch, das gebe ich jetzt auch nochmal so rund, weil das noch nicht so groß berichtet worden ist. Sie haben sich jetzt doch angesichts der Kritik an ihrer mangelnden Transparenz und der mangelnden Bereitschaft auch der Zeugen mittlerweile sich Fernseh- und Tonaufnahmen zu stellen, haben sie sich entschlossen, doch zumindest die öffentlichen Protokolle zu publizieren, zeitgleich mit ihrem Abschlussbericht. Und insofern wird das dann nochmal auftauchen. Es gibt insgesamt einen ziemlichen Unwill, auch jetzt in den Kollegen, die da begleiten, dass da so im Prinzip so wenig bei rumkommt jetzt in diesem ganzen Ausschuss. Also das wird immer offensichtlicher. Ja. Es gibt ja viele Sachen, die im Hintergrund bleiben. Also die Treffberichte, die es dort gab mit Schmidt oder sonst was.
Sind Wer ist ja, jetzt nochmal Schmidt?
Schmidt ist der Grand Dragon, Ex-Grand Dragon und Ex-V-Mann, angesetzt auf die Nazis. Die Szene in Schwäbisch Hall, der unter anderem ja auch mit den Polizisten zu tun hatte, die da im KKK gewesen sind. Also all dies ist eigentlich bleibt eine Blackbox, wird nicht transparent gemacht. Gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, den Roland Sokol und der jetzt am letzten Freitag zu Grabe getragen worden ist von seinen Nazi-Kumpels betrachtet, der ja nachweislich berichtet hat, sehr umfänglich, über E-Mail an das Landesamt, also die Serveradresse ist eine der Landesverwaltung, ja, dann fragt man sich schon sehr, was eigentlich die Rolle des Landesamtes für Verfassungsschutz, und zwar nicht nur jetzt Sokol, Schmidt, Corelli, sondern auch hin zu Frintic und der ganzen Nazi-Strukturszenen hier ist. Und ob die vorgeschützte Unkenntnis in Bezug auf Ludwigsburg, wo ja das Trio die ganzen 90er Jahre über sehr häufig gewesen ist, oder auch zu Stuttgart hinein, wo eben Heinig, Hammer und Graupner, der ja aus Sachsen hierher gekommen ist, in dieser Szene, der Musikszene, in der ja auch Schmidt operiert hat, weshalb diese Sachen alle nicht aufgearbeitet sind von diesem Ausschuss, nicht zum Thema ist. Der NSU oder das, was als NSU-Trio, Kerntrio gewesen ist, hat sehr starke Beziehungen gehabt. Also auch bevor sie Waffen besorgt haben, die ganzen 90, zweite Hälfte der 90er Jahre hin. Und wenn man jetzt so die Grußadressen so anguckt oder wenn man die E-Mails, die autonome Antifa aufgelegt hat, da tauchen immer wieder die gleichen Namen auf. Wie zum Beispiel die Ludwigsburger Uschi etc., die auch gleichzeitig die Quartiersgeberinnen für die drei gewesen sind. Und bis in dieser Kontinuität hinein. Und dieses hat ja die Taz gestern nochmal angefragt beim Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler. Und er hat jetzt ja so eine vage Aussage getroffen, ja, das werden wir vielleicht auch noch aufgreifen, den Herrn Sokol. Naja, also bis jetzt ist bei all diesen Befragungen nichts rausgekommen. Sachen, die gefunden worden sind, werden nicht weiter, auch wenn dort Ermittler vor Ort gewesen sind in Thüringen, wie zum Beispiel, es ist ja auch eine Biermarke, also so eine Pfandmarke gefunden worden, die in einen spezifischen Kontext der Nazi-Szene dort von Thüringen gehört. Es sind Sachen gewesen, wie zum Beispiel vor der Tötung von Michel Kiesewetter, dass es einen Kontakt gegeben hat von Michel Kiesewetter Kiesewetter zu Leuten hinein in die Nazi-Szene Thürings, wo klar ist, dass sie am Samstag vorher gesagt hat, am Mittwoch bin ich in Heilbronn. All solche Sachen, ja. Das ist ja kein Thema dieses Untersuchungsausschusses. Es wird nicht gemacht, ist allgemein bekannt, ist von der Presse recherchiert worden, ist von der Antifa recherchiert worden. All diese Sachen sind recherchiert worden, liegen da. Der Ausschuss geht dem nicht nach. Und insofern gibt es da, denke ich, zu Recht. Das ist eine gute Frage. Diese Frage kann sich ja jeder in seinem Kopf nochmal wälzen. Und eine Antwort ist natürlich, Baden-Württemberg wollte keinen Ausschuss erst, der Innenminister. Und ich denke, die steuernden Innenministerialbeamten und die Leitung sowohl des Landeskriminalamtes und des Inlandsgeheimdienstes, insgesamt auch der Bundesdienst, wissen schon ganz genau, dass für sie nach wie vor Quellenschutz vor allem geht, vor Aufklärung auf jeden Fall, und dass sie dort bis jetzt doch eine relativ breite, zumindest keinen Widerspruch aus dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss öffentlich erfahren. Sagen wir es mal so.
Ja, vielen Dank, Michel, für diese Infos über den NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart.